Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu der letzten Episode meines Podcasts in diesem Jahr, an diesem letzten Tag des Jahres. Und ich möchte vor allen Dingen Danke sagen. Danke, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank für die Postkarten, die wundervollen E-Mails, die ihr mir geschrieben habt, wie euch der Podcast hilft. Ich habe das gesehen, ich habe das registriert. Ich kann nicht allen zurückmelden bei allen. Deswegen möchte ich das auf diesem Wege tun. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr berührt davon und sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Ja, 36 neue Folgen dieses Jahr. Ich habe in jede Folge stecke ich Liebe rein, viel Liebe. Ich glaube, dass ihr das auch merkt. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, den ich habe an diesen Podcast und an mich. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mir 2023 so treu wart und hoffe, dass es 2024 so weitergeht. Wenn du Themenvorschläge hast oder du jemanden bestimmtes interviewt haben möchtest oder selbst deine Geschichte erzählen möchtest, dann trau dich bitte und schreib mir eine Mail unter praxis-apia.de. Ihr könnt mich natürlich auch auf Insta, Facebook und so weiter anschreiben, aber über Mail, muss ich gestehen, erfahre ich es auf jeden Fall immer oder sehe ich es immer am schnellsten. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt und dass du mir zuhörst. Was wollte ich noch erzählen? Ach ja, ich wollte dir von der Masterclass erzählen. Das neue Jahr wird wunderbar und es war richtig, richtig schön, fand ich. Wir haben zurückgeguckt, wir haben reflektiert, wir haben das Jahr uns aus den Knochen geschüttelt, sowohl in der Meditation als auch beim Tanzen. Wir haben uns das Jahr 2024 erträumt und es war richtig, richtig schön und sehr, sehr intensiv. Falls du Interesse hast an der Aufzeichnung, sehr, sehr gerne. Der Link ist in den Shownotes. Die Aufzeichnung gibt's noch bis zum 5. Januar. Jetzt komme ich aber zu meinem tollen Interviewgästin. Rosa ist bei mir. Und ich weiß nicht, ob du den Song von Materia kennst. Das ist ein deutscher Rapper. Ich lese mal ein paar Zeilen vor, weil ich nicht rappen kann. Stewardess mit Flugangst, Friedensaktivist und Bordsteinschläger, depressiver Clown, ein vom Pech verfolgter Schornsteinfeger. Und dann stell dir noch die Textzeile vor, Hebamme mit unerfülltem Kinderwunsch. Rosa ist bei mir in meinem Podcast und sie ist genau das. Hebamme, sie hat einen Kinderwunsch seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich stelle mir das mental extrem hardcore vor, wenn du die ganze Zeit entweder mit frisch gebackenen Müttern oder hochschwangeren Frauen zusammen bist und selbst in dir deine größte Sehnsucht, deinen größten Schmerz verbergen musst. Und ich finde es großartig von Rosa, dass sie davon erzählt. Und sie erzählt auch, sie hat noch mehr im Gepäck. Sie hatte Krebs. Und sie erzählt auch davon, wie sie das Ganze angegangen ist, ob sie Eizellen hat einfrieren lassen und all diese Sachen, um die man sich auf einmal kümmern muss, wenn man in einem relativ jungen Alter Krebs bekommt. Und sie erzählt auch, das finde ich auch sehr, sehr spannend, warum das Wochenbett zum Beispiel, also die Zeit 8 bis 12 Wochen, glaube ich, nach der Geburt, nicht die pure Glückseligkeit ist, die sich die meisten Menschen vorstellen. Und warum besonders Kinderwunschmenschen nicht vorbereitet sind auf die mental anstrengende Zeit nach der Geburt. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge geworden. Nimm dir ein bisschen Zeit, hör sie dir an und mir bleibt noch zu sagen, alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche dir ein fantastisches Jahr, in dem du vor allem mit dir selbst im Frieden bist. Ich habe mal wieder eine tolle Gästin. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Bin so gespannt. Es ist so eine
krasse Geschichte, wie ich persönlich finde, aber es ist jetzt meine subjektive Bewertung, aber ihr hört gleich mehr dazu. Liebe Rosa, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank, liebe Katharina, für deine Einladung.
Sehr gerne. Magst du oder was auch immer du von dir teilen möchtest, dass die Leute so ungefähr dich ein bisschen einordnen können, wer ist Rosa?
Ja, ich bin 44 Jahre alt geworden und lebe in einer Großstadt mit meinem Ehemann, der auch schon 2 Kinder hat aus einer ersten Ehe, die aber schon sehr groß sind, also im Sinne von Teenager-Erwachsen und nicht bei uns leben. Und genau, ich habe im Alter von 31 Jahren Brustkrebs gehabt, mit einer relativ heftigen Therapie, also alles, was man sich vorstellt, ne? Brust abgenommen, Lymphknoten wurden entfernt. Ich habe Chemotherapien gemacht, Antikörpertherapien als Infusion und dann auf meinen persönlichen Wunsch noch eine Bestrahlung. Und habe dann, genau, ja, also ne, muss weg. Und habe dann Anschlussheilbehandlung gemacht und ein Jahr später auch eine Reha. Und in dieser Reha-Klinik, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Beziehung, die mich unglaublich einsam fühlen ließ. Ich bin dann auch noch mit dem zusammengezogen, weil ich das wissen wollte, dass es wirklich nicht klappt. Und habe vor der Kur gesagt, nach der Kur ziehe ich aus und habe mir auch vor der Kur tatsächlich schon Wohnungen angeguckt für mich alleine. Und bin in die Kur gefahren und habe in dieser Kur total bescheuert meinen jetzigen Mann kennengelernt.
Nein.
Der dort war, auch wegen einer Krebserkrankung, genau, auch relativ schwer mit Metastasierung, die aber nicht palliativ war in seinem Falle, sondern kurativ behandelt werden konnte. Und wir sind, ich weiß nicht genau, ob es 2 oder 4 Wochen waren, nach der Kur zusammengezogen dann. In eine der Wohnungen, die ich mir vorher angeguckt hatte.
Wie war interessant, was das Universum genau einem manchmal so bringt, ne? Und dann in
genau,
so einer krassen Situation.
Genau, ja, das war ganz interessant. Mein Partner war auch in einer Beziehung, der hat sich tatsächlich dann auch sofort getrennt. Das lief auch bei denen schon lange nicht gut, aber die waren halt wegen der Kinder noch zusammen und er hat sich dann quasi trotz der Kinder getrennt.
Wow, genau. Das ist ja schon mal ein krasser Einstieg, den du hier geliefert hast. Wahnsinn, also erstmal wundervoll, dass es dich noch gibt. Yay,
danke.
Du hast den Kampf gewonnen. Das ist erstmal super schön.
Ja. Ich habe auch wieder Haare.
Hast du denn? Ja. Und sag mal, und hast du denn damals Eizellen eingefroren? Weil wenn du so eine schwere, so schwere Therapien hattest, stelle ich mir vor, haben die Ärzte das dir geraten oder bist du da selbst drauf gekommen oder hast es gar nicht gemacht? Wie war das?
Ja, spannende Frage. Ich habe über den Tipp von meiner Cousine mich mit dem Netzwerk Fertiprotect auseinandergesetzt. Ich bin 2011 erkrankt, also da war das noch relativ jung, das Netzwerk, und habe mir damals Eierstockgewebe entnehmen lassen und das einfrieren lassen.
Ach.
Weil eben meine Beziehung nicht so war, dass ich mir vorstellen konnte, Embryonen einfrieren zu lassen.
Ja.
Weil an die kommst du nur ran, wenn du das mit dem Partner gemeinsam machst und der muss zustimmen.
Ja.
Und Eizellen zu kryokonservieren war damals noch sehr in den Kinderschuhen. Also diese Vitrifizierung,
absolut,
die man heute macht, das war da noch nicht so gut. Die Chance, dass die Viecher dann kaputt gehen, war extrem hoch.
Ja.
Und auch die Zeit für eine Hormonstimulation mit meiner relativ aggressiven Erkrankung war jetzt auch nicht so optimal, deswegen habe ich damals Eierstockgewebe kryokonservieren lassen, selbstverständlich auf eigene Kosten.
Krass, genau. Ist das heute immer noch so, dass man das auf eigene Kosten
Nein.
macht eigentlich?
Heute ist das inzwischen Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung, mindestens anteilig. Ich habe übrigens eine Freundin, die Embryonen hat kryokonservieren lassen mit ihrem Mann und sich getrennt hat und die musste ihre Embryonen verwerfen und ihre Eierstöcke sind nicht wieder wach geworden, das heißt, die ist in den Wechseljahren geblieben. Das ist richtig scheiße, ja.
Das ist richtig traurig. Wahnsinn.
Ja.
Okay, ja, Gott sei Dank hat deine Cousine sich darauf aufmerksam gemacht, ne?
Ja.
War das denn?
Die Ärzte haben nichts gesagt. Also ich habe damals gefragt, Ja. Und die haben gesagt, über Kinderwunsch reden wir dann. Wir gucken jetzt erstmal über die nächsten 2 Jahre.
Ach, das ist ja also, spannend.
Ne, das war so ein bisschen die Implikation meiner quasi gesundheitlichen Prognose, meiner Überlebenswahrscheinlichkeit, die ich mir verbeten habe mitzuteilen. Ich wollte das nicht wissen.
Ja.
Ich bin nämlich der Meinung, dass das nicht gut gewesen wäre für meinen Kampfgeist.
Ja.
Weil ich wollte halt 100% geben und also entweder sterbe ich, dann sind es 100% oder ich sterbe nicht, dann sind es auch 100%. Ja. Dazwischen gibt es nichts.
Ja.
Und wenn mir jemand sagt, deine Überlebenswahrscheinlichkeit über die nächsten 10 Jahre ist 5%, ich glaube nicht, dass ich dann die Therapie besonders gut durchgehalten hätte, weil die war ziemlich scheiße.
Ja, das glaube ich dir. Ja. Sehr klug, das so zu entscheiden, muss ich dir ganz ehrlich. Ja, wirklich. Also ich, weil wie man mental an sowas rangeht, an so einen Schicksalsschlag, das ist ja sehr, sehr entscheidend für den weiteren Verlauf. Ne? Deswegen finde ich das total klug, dass du das gemacht hast.
Ja, so sehe ich das auch. Also es war einfach so ein Impuls, der aus meinem Bauch kam und mein Bauch funktioniert häufig ganz gut. Und wenn der Impuls so stark ist, dann habe ich darauf gelernt, zu hören.
Ja. Und sag mal, wolltest du immer Kinder? War das immer deine Vorstellung von, also dass die zum Leben dazugehören?
Absolut, ja, für mich schon. Also ich bin selbst ein Einzelkind, ich bin Scheidungskind und ich habe das immer scheiße gefunden. Ich habe halt eine große Familie, ich habe irgendwie sehr viele Cousinen und Cousins und hatte das Glück, sozusagen in einer indirekten Großfamilie groß werden zu können. Aber ich fand das immer doof. Genau, und dann habe ich mit 15 oder 16 einen Freund kennengelernt, dessen Mutter mir total imponiert hat, als Frau, als Person, als Mensch irgendwie so. Die hat für mich sowas Praktisches und Lebensbejahendes dargestellt. Und die hatte 4 Kinder und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, 4 Kinder wäre eigentlich auch für mich perfekt. Wow. So, ne? Weil irgendwie 2 sind spießig. 1 ist blöd, weil bin ich ja auch. Und ne, dann bist du immer das verwöhnte Einzelkind, obwohl ich alles andere, glaube ich, als verwöhnt bin. 3 ist eine blöde Zahl. Ne? Einer fühlt sich immer ausgeschlossen. Und dachte ich, 4 ist irgendwie so eine
4 passt.
Eine gute Menge. Ja, dachte ich so.
Wahnsinn. Ja. Wow.
Das war meine Idee, genau. Mitgenommen habe ich aus dieser Beziehung, diese Jugendliebe tatsächlich mein Beruf.
Ach, erzähl. Der ist nämlich in diesem Kontext nochmal, also der ist sowieso besonders, finde ich, aber in diesem Kontext natürlich nochmal erwähnenswerter.
Ja, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Also diese Mutter, die mir so imponiert hat, also Exkurs, meine Eltern sind beides Akademiker und mehr oder minder stark verkopft und eher sehr unpraktisch. Was keine Kritik sein soll, aber einfach kompliziert.
Fakt, sozusagen.
Ich. Fakt, ja. und diese Frau war Hebamme. Und das hat dazu geführt, dass ich mich über den Beruf informiert habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich studiere auf jeden Fall, ich mache Abitur und ne, ich studiere auf jeden Fall vielleicht Architektur oder Jura oder irgendwie so ein Quatsch. Und dann habe ich mich informiert, habe eine Berufsberatung gemacht und die haben mir gesagt, naja, ganz ehrlich, die Bewerberzahlen sind so hoch, das können sie vergessen. 1000 Bewerber pro Ausbildungsplatz.
Oh, krass.
Das sind keine guten Chancen. Und dann habe ich während meiner Schulzeit angefangen, Praktika zu machen. In den Ferien, weil ich war auf einer Schule, wo es keine Zeiten gab für Praktika.
Ja.
Und habe mir das quasi angeguckt, habe mich beworben und hatte mehrere Ausbildungsplätze zur Auswahl.
Ach, wundervoll. Das ist ja großartig. Und dann so bist du tatsächlich Hebamme. Und du machst das ja, das darf ich verraten, bis heute. Also das heißt, es war für dich die richtige Berufswahl.
Jein.
Erzähl.
Ja. Naja, ich kann halt nichts anderes, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte.
Ja.
Das ist ein Thema, was mir leicht fällt, weil die Dinge mich einfach interessieren, die Zusammenhänge mich interessieren. Ich habe irgendwie Bock, mich reinzufuchsen, auch in diesen medizinischen Anteil. Ich bin ja nicht Arzthelferin, sondern ich darf ganz viel selbst entscheiden, selbst machen. Dieses diagnostische Denken, dieses zusammenhängende Denken, diese Ganzheitlichkeit, Seele, Körper, Paarbeziehungen, Eltern werden, ne, die Kinder, die Babys, die Pädagogik, das finde ich mega cool und total spannend.
Ja.
Und andererseits ist es natürlich in dem Kontext jetzt selber auf dem Level absolut voll zu versagen, nicht so einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht springen wir noch mal kurz zurück in die Zeit. Du hast die Krebserkrankung erfolgreich hinter dir gelassen. Ja.
Bis heute, ja.
Ja, sehr gut, Gott sei Dank. Hast einen tollen Mann offensichtlich kennengelernt, ja, kurz entschlossen mit dem zusammengezogen. Und wie schnell war da der Gedanke da, ach, jetzt könnten wir loslegen, was den Kinderwunsch angeht?
Naja, ich war da relativ fatalistisch unterwegs und habe zu ihm gesagt, mich gibt's nur mit Kinderwunsch. Mhm. Und wenn das für dich keine Option ist, geht's nicht.
Ja. Und er hatte ja schon zwei Kinder, ne?
Und er hatte schon zwei Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 6 und 11 Jahre alt.
Ja.
Genau, und er hat aber da committed. Der war auch als Vater sehr präsent. Also beim ersten Kind ist er in Elternzeit gegangen zum Beispiel.
Cool.
Und hat da
auch zu einer Zeit, wo das nicht üblich war, muss man ja auch sagen, ne?
90er Jahre, ne? So, ich kann nicht rechnen, vielleicht waren es auch 2000er, irgendwie so um den Dreh.
Ja. Ja.
Genau. Nee, war Anfang der 2000er, genau. Aber war nicht ganz üblich, genau. Und der hat auch viel so Öko-Alternativkram gemacht und so. Also muss man schon sagen, der ist da, glaube ich, so ganz, ganz gut am Start.
Ja. Und das heißt also, ja, er hat sich committed. Und wie schnell, ich meine, nach euren Diagnosen, ich meine, du hast ja auch vorhin erwähnt, er hatte auch eine Krebsdiagnose.
Richtig.
Das heißt, war das schon in deinem Kopf, ach, es könnte schwierig werden, oder bist du da anders rangegangen? Oder wie bist du da rangegangen?
Naiv, wie jeder, glaube ich, so am, oder wie die meisten am Anfang. Obwohl ganz tief in meinem Innern habe ich immer schon gedacht, dass es schwierig werden könnte. Das habe ich schon Anfang 20 gedacht. Warum auch immer, hatte ich immer das Gefühl, dass es nicht klappen könnte. Trotzdem habe ich in dem Moment natürlich gedacht, naja, komm. Meine Eierstöcke haben sich nach der Chemo extrem schnell erholt. Ich glaube, ich war so 6, 7 Monate weggeschossen in den künstlichen Wechseljahren. Das hat mich total genervt. Dann habe ich in der Reha-Klinik mich eines Abends hingesetzt und habe meine Eierstöcke gemalt und habe hab das visualisiert und habe gebeten, Leute, ey, macht mal, das nervt voll mit diesen Hitzewallungen. Das ist echt anstrengend. Ich will das nicht mehr. Und habe das gemalt und habe ein paar Wochen später, vielleicht 2, 3, habe ich meine Periode bekommen. Und seitdem wieder ganz regelmäßig, habe auch ganz normale Hormonwerte, Eisprünge und blablabla. Den ganzen Kram, ja, bin ich auch sehr dankbar für, weil ich keinen Ovarialschutz bekommen habe vor der Chemotherapie. Da gibt es so Spritzen, die man machen kann, um die zu schützen. Das habe ich nicht bekommen, weil der Oberarzt sich nicht ganz so sicher war, ob das für meine Prognose günstig ist. Also die haben schon die volle Dröhnung abgekriegt. Genau, und mein Partner, naja, ich hätte schon auf die Idee kommen können, dass es an der Fruchtbarkeit geschadet haben könnte, aber ich habe ja gedacht, ne, also, ne, Schublade auf, Kinderwunsch, Frauen rein, ist ja alles Psyche, entspann dich mal, geh mal locker da dran, weil ich war ja jung.
Ja, absolut, du warst ja Anfang 30, muss ja dann gewesen sein, ne?
33, und wir haben tatsächlich sehr schnell nicht verhütet, im Sinne von, wir haben geguckt, ob wir irgendwelche ansteckenden Sachen haben, Blut abgenommen, ne, HIV, Hepatitis und so Zeugs, war nicht vorhanden, und dann haben wir nicht verhütet. Fun Fact, es ist nichts passiert.
Wow. Ja. Wann hat das angefangen, sich mitzunehmen sozusagen? Kannst du dich noch erinnern, nach einem Jahr, oder war das schon schneller, dass du dann nervös geworden bist? Wie war das?
Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich überhaupt kein Mensch bin, der Zahlen und Zeiten auf dem Schirm hat.
Kein Problem.
Und mein Alltag ist halt auch relativ ausgefüllt mit Terminen und Zeug und Organisationen. Ich bin ja freiberuflich tätig. Also das waren sicherlich eher 2 Jahre als 1. Und letztendlich habe ich mich natürlich checken lassen. Das ist ja, glaube ich, meistens so, dass die Frau an sich zweifelt, nicht wahr? So auch ich. Und zur Überraschung der meisten ärztlichen KollegInnen bin ich da eigentlich ganz gut aufgestellt. Und irgendwann konnte ich dann meinen Partner dazu überreden, ein Spermiogramm machen zu lassen.
Ja.
Bei einer urologischen Praxis hier, der war ja eh in der urologischen Nachsorge wegen seiner Vorerkrankung. Also dann kam von diesem Urologie-Professor am Telefon auf dem AB der Spruch, wir haben keine Spermien gefunden, sollten Sie Kinderwunsch haben, müssen, das ist so nicht möglich oder irgendwie so war der Satz.
Ach du Schande. Wie unsensibel. Wie
unsensibel. Genau. Also jeder Mann macht natürlich gerne ein Spermiogramm, ne? Weil man macht ein Spermiogramm ja nicht, weil man einen Kinderwunsch hat, sondern einfach nur, weil man mal wissen will, weil es total Spaß mit unseren Becher hat. Also entschuldige, aber.
Ja. Ne? Furchtbar, ja, ja.
Ja, und wir haben dann natürlich auch rausgefunden, also Azoospermie war die Diagnose. Wir haben rausgefunden, dass natürlich ein Spermiogramm kein Spermiogramm ist, haben die ganzen Kram gemacht, wie man so macht, Makara, Kraut, bla bla bla, ne? Vitamine nehmen, schwubbliwupp. Weite Unterhosen sowieso nicht überhitzen. Und dann haben wir das zweite Spermiogramm auch in der Kinderwunschpraxis gemacht hier. In der renommierten habe ich mir empfehlen lassen, in der Nachbarstadt, damit ich nicht im Wartezimmer Frauen treffe, die ich kenne.
Ah, oh, ja, das stimmt. Aufgrund deines Berufes natürlich. Ja.
Aufgrund meines Berufes, ja.
Ja. Wahnsinn. Ja, klar.
Und der Arzt dort meinte, ja, also, ne, wenn jemand was findet, dann wir. Der war total zuversichtlich.
Ja.
Ja, kannst dir denken, was rauskam? Nichts, ne? Also es waren keine Spermien da und dann waren wir sogar noch bei einem Spezial, super Spezial extra Hodenprofessor irgendwo in München und sind dahin gefahren mit der Option auf eine Mikrothese. Das hat eine Freundin für mich recherchiert, netterweise, die auch Kollegin ist. Ein Dank an sie in diesem Kontext, falls sie das hört. Der hat einen Ultraschall gemacht bei meinem Mann, der hat alle möglichen Hormonwerte analysiert. Und hat uns dann aufgrund der Zusammenhänge von der Mikrothese abgeraten, obwohl er daran hätte Geld verdienen können, weil er meinte, die Hormonwerte sprechen dafür, dass das Gewebe einfach total im Eimer ist. Der Hoden ist im Volumen offensichtlich klein. Auch das spricht dafür, dass der im Eimer ist. Und die ist, glaube ich, das ist es das FSH oder das LH? Ich bin jetzt nicht sicher. Es gibt einen Hormonwert, der bei, oder ein ganz anderer, einer von diesen, den man auch von Frauen kennt, Werten, der dafür spricht, dass der Hoden sieht, da gibt es eine Kontrollinstanz, der Hoden sieht, es sind wenig Spermien da und powert und powert und powert. Ne, da gibt es eine Kontrolle im Körper irgendwie. Und der Hormonwert war extremst hoch, sodass quasi der Körper schon gerafft hat, da passiert nichts und arbeitet und es geht halt nichts, weil er nichts produzieren kann.
Ja,
und hat gesagt, aufgrund der Konstellation hält er die Gefahr, dass mein Mann durch die These oder Mikrothese kastriert wird und dann impotent wird und sein
Ach, du meine,
Leben
das
lang...
Das habe ich auch noch nie gehört. Genau. Ach du meine Güte.
Okay. Ja, wenn du halt einen sehr kleinen Hoden hast und
ja.
da dann noch ja. den rumpiekst, in der Konstellation ja. hat er uns davon abgeraten.
Wahnsinn. Das war erstmal ein Schock, nehme ich an, oder?
Schon, also, ja, das war heiß. Das war heiße Scheiße, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und, also ich meine, dann bleibt ja nur noch eins übrig, in dem Kontext sozusagen, Samenspende
Richtig.
Wahrscheinlich, oder?
Da bleibt dann nur noch die Samenspende, genau. Leider war sein Sohn zu dem Zeitpunkt zu jung, sonst wäre ja auch, ne? Also war eine kurz gedachte und dann völlig weggeworfene Idee.
Ja, ja.
Und dann haben wir da auch ein bisschen das reifen lassen, erstmal mit der Samenspende, ja, ne?
Das glaube ich. Das entscheidet man auch nicht mal eben so wahrscheinlich, ne?
Und dann, ne, da wir beide in sozialen Berufen arbeiten und nicht überbezahlt sind, haben wir gedacht, okay, wir sind uns eh sicher, dann heiraten wir und haben dann geheiratet wegen der Kostenübernahme, ne?
Ja.
Da wir dachten.
Höre ich nicht zum ersten Mal diese Geschichte.
Verursacherprinzip ist ja eindeutig, ist ja er. Haben geheiratet, wir hatten eh geheiratet, also das ist nicht das Ding, aber wir haben es dann halt zügig gemacht. Ja, und dann saßen wir da in dieser Praxis und dann wird uns mitgeteilt, dass bei Azoospermie keinerlei Kostenübernahme stattfindet. Da kannst du so hetero und so verheiratet sein, wie du bist.
Das gibt's doch
wie
gar
nicht.
Wie
du willst. Es gibt keinen
Aber wer hat denn das schon wieder entschieden?
Du wirst genauso beschissen ungerecht behandelt wie gleichgeschlechtliche Paare, wo das eine schreiende Ungerechtigkeit ist. Frauenpaare, ja. Null Kostenübernahme. Das gleiche gilt für heterosexuelle Verheiratete.
Aber mit welcher Begründung denn?
Die Begründung ist mir nicht bekannt. Verrückt. Gibt's nicht. Also mutierten wir innerhalb von 30 Sekunden mal wieder zum Selbstzahler.
Ja.
Und, mein ne, Gott. Also Selbstzahler ja. bedeutet ja auch, was ich inzwischen auch echt, ich möchte es wirklich anprangern, ne, das heißt GOE-Abrechnung, nichts irgendwie von, wir rechnen das ab, was die gesetzliche Krankenversicherung für das Gleiche bezahlen würde. Nein, du kriegst eine Privatgebührenrechnung mit 2,x-3,x-fachem Satz. Ohne Gnade. Auch bei Laboruntersuchungen immer GOE.
Das ist nicht in Ordnung.
Das ist überhaupt nicht in Ordnung.
Total ungerecht, unfassbar.
Mhm, finde ich auch.
Wow. Aber ihr habt trotzdem nicht aufgegeben irgendwie, ne? Ihr habt es dann gemacht.
Wir haben dann erstmal eine Gynäkologin gefunden hier in der Nähe, die ich kannte über die Begleitung von Frauenpaaren aus meiner Arbeit, von der ich wusste, dass sie Inseminationen in der Praxis im natürlichen Zyklus durchführt.
Super, okay.
Und die habe ich kontaktiert auf die Empfehlung hin von Frau XYZ. Die war unglaublich nett und hat, das war vor der neuen Regelung zur Samenspende.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns für Samenspende entschieden. Das habe ich meinen Mann primär entscheiden lassen, was ja sein Part.
Na klar. Also
die Spenderwahl habe ich, natürlich haben wir die gemeinsam getroffen, aber ich habe die finale Entscheidung ihm überlassen. Wir haben natürlich auf alles geachtet und super hardcore selektiert. Ne?
So. Echt?
Klar. Hobby, ne, alles mögliche, Aussehen ist klar, Statur und dann auch so Kleinigkeiten, weil du halt so naiv bist, haben 3 Spenden gekauft, ne, also das ist auch, wir reden schon von mehreren 1.000 Euro.
Ja, klar, ja, absolut.
Ja, die dann in dieser Gyn-Praxis eingelagert wurden und dann hat diese Ärztin tatsächlich sich kontaktieren lassen, wenn der Ovulationstest positiv war und hat mir innerhalb von 24 Stunden einen Termin gegeben. Krass. Das war meistens Wochenende, die Arme. Und hat dann in der Praxis diese Inseminationen gemacht. Und das Ganze haben wir 10-mal gemacht. Also wir haben dann Spenden nachgekauft und so weiter.
Ja.
Und sie war dann auch diejenige, die meinte, hören Sie mal, eigentlich macht man so nach 3 Versuchen einen Methodenwechsel, spätestens nach 6. Okay. Ne? Ich hatte halt auch leider nie eine Einnistung. Nach dem ersten Mal habe ich es mir, glaube ich, eingebildet, weil das Progesteron, was man dann nimmt, den Zyklus nach hinten schiebt. Ich habe mich nicht getraut zu testen, ganz lange, weil, wie gesagt, ich bin auch so ein Fan von Recht auf Nichtwissen und guter Hoffnung sein. Und dann stand aber eine Reise an und dann wollte ich das wissen, habe getestet, es war negativ.
Ach, schade.
Genau, habe dann schön auf der Reise meine 1.000 Euro ins Klo geblutet und
krass, genau, wenn du es das so sagst, passiert. Aber es ist ja so, ne? Ja, also ja, mein Gott, ja,
letztendlich
Wahnsinn.
Ist es so, genau. Ich wollte einfach nicht so hysterisch sein und sofort in die Vollen gehen. Wir haben es dann auch mal versucht mit ein bisschen Clomifen und so. Ich hatte sogar Doppel-Eisprung dann mal und dann meinte sie schon, oh, das werden vielleicht sogar Zwillinge. Also die war total zuversichtlich und lieb, aber hat dann irgendwann gesagt, Rosa, überleg dir mal so langsam, ob du vielleicht Plan B machst. Und
ja, und was war dann Plan B für dich?
Plan
für
B euch? War dann eine klassische Kinderwunschklinik.
Okay.
Ich habe mich dann gegen die Nachbarstadt entschieden, wo wir zu dem Spermiogramm waren, weil ich inzwischen eine sehr gute Freundin begleitet hatte, die da nicht so krass zufrieden war. Und ich hatte ja auch noch die Geschichte mit dem Eierstockgewebe.
Ja, ja, stimmt.
Und genau, dann habe ich mich zu einer Retransplantation entschieden von dem Gewebe, obwohl ich ja funktionierende Zyklen hatte, weil die Ärztin eben meinte, vielleicht sind meine Eizellen doch irgendwie geschädigt von der Chemotherapie, auch wenn das laut Studien nicht so ist, weil entweder überleben die das oder nicht. Und die Chemo greift eigentlich nur an sich schnell teilenden Zellen. Und wenn die Primordialfollikel, heißt das dann, glaube ich, ne? Die sind nicht in diesem Stadium. Trotzdem meinte sie, na, sie haben das Gewebe, dann nehmen sie das doch. Und dann habe ich mich entschieden, da einen Teil retransplantieren zu lassen, nachdem schon auch eine Bauchspiegelung zur Diagnostik und eine Hysteroskopie und Eiler der Durchgängigkeit, das war alles schon gelaufen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich also zu dieser selbst zu zahlenden Retransplantation entschieden in einer Klinik in der Nähe meiner Heimat, wo ich auch dachte, ich habe mich bei dem Arzt dort sehr wohl gefühlt und Professor, die Biologin dort ist Vorsitzende im Netzwerk Fertiprotect, die sitzt dann dort, deswegen bin ich zu dem Arzt gegangen, der war total cool, ne, Rheinländer, super angenehm, war mir super sympathisch. Und dann sitze ich da und dann sagt er mir, ja, ich kann Sie hier leider nicht behandeln. Ich transplantiere Ihnen das gerne, aber behandeln kann ich Sie nicht. Wir können keine Samenspenden machen, weil wir eine Uniklinik sind.
Oh, das so, gibt's ne? doch gar nicht.
Ja, auch so ein bisschen Schuss vor den Bug. Dann hat die Biologin mir eine Ärztin empfohlen, mit der sie mal zusammengearbeitet hat, in wiederum einer anderen Stadt auch in der Nähe meiner Heimat, die auch relativ gut erreichbar war für mich mit dem Auto, so 2 Stündchen, 1,5 Stündchen. Und die sich persönlich kannten, dann habe ich das also gemacht, habe die Retransplantation durchführen lassen und habe dann so nach 3-4 Monaten dort mit dem ersten Versuch gestartet.
Wow.
Genau. Und bin dort auf eine sehr nette Ärztin getroffen, der ich bis heute auch ganz toll, habe da wirklich super Erfahrungen gemacht.
Schön.
Die hat auch sehr, sehr viel versucht. Das Problem ist nur, dass meine Eierstöcke arbeiten. Und okay. Meine Eierstöcke, das ist kein Problem, in dem Sinne ist es toll und super, aber in dem Sinne blöde, weil das Transplantat nicht gut sichtbar war, beziehungsweise gar nicht. Und man nie so genau wusste, punktiere ich jetzt das Transplantat, weil das sitzt hinter dem einen Eierstock auf der Seite, oder punktiere ich jetzt die Ovalen? Und natürlich hat die alles mitgenommen, was sie da sehen konnte an Oozyten, ist auch klar, ne?
Ja, ja, sicher. Meine Güte.
Ich glaube, ich hab einen kleinen Zwischenschritt vergessen. Bevor wir diese Transplantation gemacht haben, waren wir 3-mal im Ausland, weil es dort günstiger ist. Haben wir 3 ICSI-Versuche in Tschechien gemacht.
Ah, das auch noch.
Mit Samenspende, genau. In dem Fall mit einer anonymen Spende, weil es dort nicht anders ging. Es wurde Wahnsinn. Dann schon so ein bisschen egaler. Genau, das habe ich irgendwie verdrängt gerade. Genau.
Ja, alles
das
gut.
Ist wow, auch noch
was
passiert.
Für ein Weg.
Ja. Also da hatte ich dann quasi 10 EOIs, 3 ICSIs hinter mir, dann die, ne, ohne jegliche Einnistung. Immerhin kam es jeweils zu einem Transfer, da bin ich, ist ja auch nicht so selbstverständlich.
Absolut, absolut.
So, ich habe nicht besonders gut performt, was die Eizellenmenge angeht, aber so 3 bis 7 habe ich da, glaube ich. Na, mein Körper und ich sind 1, ne?
Na gut, okay.
Aber du hast schon recht, also das hat nicht so im Hardcore gut geklappt, aber ich hatte immer Transfere. Und nie eine Einnistung. Genau, dann die Retransplantation, dann weitere 4 ICSI-Versuche nach der Retransplantation.
Ja, bei dieser Ärztin, von der du gerade gesprochen hast?
Bei der netten Ärztin, genau, von der ich gerade gesprochen habe. Mit 1000 tollen Versuchen, also sie hat sich wirklich reingefuchst und überlegt, wie können wir in meinem Fall stimulieren, wie können wir das machen. Ja. Wir haben auch immer Eizellen gewonnen, irgendwie alles zwischen, ich glaube, 4 und 9 Stück. Irgendwie so.
Wow, super.
Ich habe diese Stimulation, Gott sei Dank, auf einer Arschbacke abgesessen. Mir hat das nicht so viel ausgemacht, aber ich habe halt körperlich auch schon einiges anderes durch. Also wenn das mal links und rechts ein bisschen zwackt und die Wampe ein bisschen dick wird, ja, also das ist kein Problem. Und auch diese Punktionen, in meinen Augen überhaupt gar kein Problem. Mein größtes Problem war der Hunger hinterher. Ich musste immer sofort was essen, weil ich Hunger hatte.
Echt? Ach, das ist interessant.
Und das allergrößte Problem für mich ist der IV-Zugang für die Narkose. Alles andere ist mir wurscht. Es macht mir zum Glück körperlich nichts aus.
Gott sei Dank.
Bin ich auch sehr dankbar für, auch Transfere. Ja. Ich finde das nicht schmerzhaft, ich finde das nicht schlimm.
Ja.
Ich finde Ultraschall nicht schlimm. Für mich Gott sei Dank.
Okay, echt gut.
Körperlich also, gut machbar.
Ja. Weil ansonsten wäre das ja, also es hört sich ja sowieso schon unfassbar anstrengend an, dann wäre es ja noch mal anstrengender gewesen, ne? Wie hast du das? Wie hast du das? Und wir sind ja noch nicht am Ende deiner Geschichte, aber bis dahin. Wie hast du? Wie hast du das mental geschafft? Also wie hast du dich immer wieder motiviert nach diesen ganzen Rückschlägen, die ja immer wieder kamen und sehr viel Geld natürlich auch, aber diese ganzen, das geht nicht und das geht nicht und dann wieder einen neuen Arzt suchen, Ärztin suchen und so weiter. Wie hast du das mental überlebt?
Ich glaube, da hilft der Beruf. weil es in meinen Augen ein bisschen mein Job ist, Lösungen zu finden. Ne? Problem identifizieren, lösungsorientiertes Arbeiten, nicht auf das Problem fixieren, sondern auf die Lösung fixieren. Ich liebe es zu netzwerken. Das fällt mir leicht. Ich liebe Kommunikation. Und deswegen habe ich ganz viel über Social Media recherchiert, mich ausgetauscht. Ich habe da auch einen ganz, ganz tollen Kontakt gefunden. My sister from another mister. Gruß geht raus. Sie weiß, wer gemeint ist, die ähnlich lange Reise hinter sich hat, wenn auch mit anderen Vorzeichen, aber ähnlich ätzend. Und das hat mir unheimlich viel geholfen und ich habe auch echt viele Informationen einfach aus diesem Kontext herausziehen können für mich, die mir geholfen haben. Also für mich war eigentlich immer so die Idee, Problem identifizieren, Lösung suchen, Lösung finden, Lösung umsetzen.
Ja, verstehe. Ne?
Natürlich ist es zwischendurch manchmal ganz schön hart und ich habe auch zwischendurch Pausen eingelegt, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann gerade nicht.
Gut, gut.
Ne? Also sind, wir reden ja jetzt über auch, also ne, dat, mein Mann und ich kennen uns 10 Jahre, also wir reden locker jetzt schon über 3 Jahre vielleicht, 4, 5, ich weiß das nicht so ganz genau. Ja. Genau, und es gibt natürlich schon Situationen, die super herausfordernd sind, ne? Wenn du dann irgendwie so eine Frau vor dir sitzen hast, die dann schwanger ist mit ihrem ersten Kind, die Frau ist Ende 30, sitzt vor dir und dann fragst du, also ne, Anamneseerhebung gehört ja zum Beruf dazu und fragst nach Zyklusanamnese, Kinderwunsch, bla bla bla. Und dann sagt sie, ja, sie hätte Schwierigkeiten gehabt, schwanger zu werden. Sie hätten dann nach langem Versuchen eine Insemination gemacht. Es wäre so schrecklich gewesen und so fürchterlich und so belastend und so grauenhaft und so schmerzhaft und so... dass sie das nie wieder in ihrem Leben tun würde, dann würde sie lieber ohne Kind bleiben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade meine 9. Insemination hinter mir. Das wusste die Frau ja nicht.
Wow, krass. Wie unterschiedlich und die Wahrnehmung ist, ne?
Ja, und die ist dann natürlich dann auch spontan schwanger geworden, ne? Und hat dieses Kind ausgetragen. Nicht durch die Insemination, sondern danach dann auf normalem Wege.
Okay, wow.
Und ich sitze da so und denke, oh, ich hätte gern dein Problem. Aber das, da kann die Frau nichts für. Aber das sind Momente, wo ich hinterher dann Gott sei Dank meinen Kinderwunsch-Buddy hatte und mich da ausgekotzt habe.
Gut, Gott sei Dank.
Und was ich auch sagen muss, ich habe unglaublich geile Kolleginnen. Damals war es erstmal eine unglaublich geile Kollegin und eine befreundete unglaublich geile Kollegin, mit denen ich Klartext reden konnte und die mir halt auch immer mal so aushelfen konnten. Weil du kannst dir denken, ne, freiberuflich arbeiten heißt viel arbeiten, wenn du davon leben möchtest. Eine ICSI heißt, ständig Termine zu haben.
Oh, ja.
Und dementsprechend deine Termingestaltung anpassen müssen. Und das geht nur, wenn du im Notfall jemanden hast, den du fragen kannst für Vertretung. Weil es gibt natürlich Termine, die du schieben kannst, aber es gibt auch Termine, die du nicht wirklich schieben kannst.
Ja, klar.
Ne, wenn jemand ganz frisch entlassen ist mit einem Neugeboren und nichts klappt, da kannst du nicht sagen, ich komme übermorgen. Also kannst du zwar machen, finde ich aber asozial.
Ja, klar.
Und gehört nicht zu meinem zu meiner Vorstellung, wie mein Beruf gestaltet sein sollte. Das können andere anders sehen. Ich sehe das so. Und ich würde mir selbst als Frau in der Situation Zuverlässigkeit wünschen. Deswegen finde ich, muss ich die auch bieten.
Ja, na klar. Wow.
Und da deswegen bin ich extra unglaublich wirklich dankbar dafür, dass ich da sagen konnte, kannst du einspringen?
Toll.
Und es ist tatsächlich auch passiert. Genau.
Okay, und, also ja. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Mhm. Also ich stelle mir das, du hast jetzt schon mal ein Beispiel jetzt so genannt, aber ich stelle mir das, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, Hebamme zu sein, den ganzen Tag umgeben von schwangeren Frauen oder von Frauen, Mütter, die gerade entbunden haben, genau, Mütter.
Geboren haben, bitte nicht entbunden haben. Entbunden kann man nur werden, das ist passiv, genau.
Ah, okay,
ich bin ja ein kleiner Wortklauber.
Nee, finde ich gut, finde ich super. Genau. Ich find Sprache ist ein mächtiges Instrument, insofern vielen Dank dafür.
Also eine Frau hat geboren, genau.
Ja. Ja, ja, also du bist mit diesen ne, frisch gebackenen Müttern zusammen und mit den ganzen Schwangeren, die ganz andere Probleme oder Herausforderungen haben als du ja, als private Rosa sozusagen, nicht als Hebamme Rosa. Ja. Wie schaffst du das all die Jahre? Das finde ich wirklich bemerkenswert. Wie gehst du damit um?
Ich kann es dir nicht beantworten. Manchmal weiß ich es nicht. Ne, es gibt auch Tage, da geht's kaum. Und dann verkrieche ich mich und habe Migräne. Ah. Also ich kriege dann tatsächlich meistens auch Migräne, aber manchmal schiebe ich das vor. Da hilft es mir, mich auszukotzen mit Freundinnen, die den Kontext verstehen können. Und mir halt immer wieder zu sagen, nur weil die Anna, die Isabel und die Merle jetzt ein Baby bekommen haben, heißt das nicht, dass in dem Babypool keins für mich ist.
Ja.
Ne? Also, die nehmen mir nichts weg.
Ja. Wichtige Erkenntnis.
Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Katharina, mit den allermeisten Frauen will ich nicht tauschen. Also, ich finde viele Paarkonstellationen unheimlich schwierig, wenn ich die so aus meiner Sicht betrachte. Ich sehe auch das Leid teilweise der Frauen, der Mütter, auch vielleicht der Väter oder der Co-Mütter. Ich sehe auch Kinder, die ich jetzt, ja, gucke ich an, ist ein Baby, finde ich nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht jedes Kind finde ich geil, muss ich auch gar nicht. Solange ich wertschätzend den Menschen gegenüber auftrete, finde ich, muss ich die nicht selber haben wollen. Und ich, mir ist bewusst, dass das keine rosarote Sache ist, ne? Also Wochenbett ist scheiße, Schwangerschaft kann richtig scheiße sein. Darf ich das so sagen?
Ja, klar.
Also, ne, bitte. Ich sag mal sowas wie Hyperemesis, ne? Also Schwangerschaftsübelkeit, die über das normale Nas hinausgeht, ist nicht so selten. Horror. Ich hatte Übelkeit unter der Chemotherapie. Ich hätte mich umgebracht, wenn ich körperlich in der Lage gewesen wäre. Ich konnte nicht, über meinen Kopf drehen. Ne? Wow. Ich hätte es gemacht, weil ich nicht leben wollte.
Wow.
Und wenn du das monatelang hast, es gibt ja Frauen, die haben das bis zur Geburt.
Horror.
Trotz Medikamenten. Und ich muss dir sagen, das ist grausam. Ne? Und
das glaube ich.
Auch Geburten, ich bin Hebamme, ich bin voll Geburtsdingsbums, ich finde Geburten super geil, aber nicht jede Geburt ist toll.
Nee,
und
absolut
nicht. Auch Wochenbett, Wochenbett bezeichnet ja die 6 bis 12 Wochen nach der Geburt eines Kindes. Und das ist in meinen Augen der absolut unterschätzteste Zustand ever. Ich glaube, da bereiten sich die meisten werdenden Eltern extrem schlecht drauf vor.
Ja.
Unterschätzen das massiv. Vor allem auch die emotionale, die Belastung, die körperliche Belastung. Also ich spreche hier von Schlafmangel, Schmerzen beim Stillen, Schmerzen vielleicht von Geburtsverletzung oder einem Kaiserschnitt. Dieses Verantwortungsding, ne? 24/7 zuständig sein und das geht
auf
auch nicht
einmal,
mehr weg.
Ne? Ja.
Und es ist vielleicht auch nicht sofort überbordende Liebe zu diesem Kind, weil das ist ja trotzdem auch fremd. Die Partnerschaft herausfordernd, ne? Wenn du plötzlich zu dritt bist. Und da treten, glaube ich, auch Konflikte, die sowieso schon bestanden haben, extremst deutlich zutage. Und dann hat ja jeder eine Meinung dazu, ne?
Ja, stimmt.
Also, ist wahrscheinlich in vielen Kontexten so, aber in meinem Umfeld ist es, also ich erlebe das immer so und ich sage es immer so ein bisschen flodderig, jeder, der mal Baby geschrieben hat, fühlt sich als Experte, ne? Also die Erna, die vor 60 Jahren den Michael zur Welt gebracht hat, ne? Die weiß ganz genau, wie man das mit den Babys macht und man muss die mal schreien lassen, weil das ist gut für die Lunge, ne? So Nazi-Zeit-Ideologie.
Ja, absolut.
Und dieses Ganze mit dem Verwöhnen und diese ganze Scheiße da, die in den Köpfen drin ist. Die Schwiegermütter, großes Thema. Manchmal auch die eigene Mutter, dann die Konflikte, die dann auftreten, wenn man plötzlich feststellt, vielleicht ist auch meine Beziehung zu der eigenen Mutter gar nicht so unbelastet, wie ich dachte. Das beobachte ich bei super vielen jungen Müttern.
Ja, das kommt
dann
hoch, ne? Interessant, glaube ich.
Das kommt hoch, unglaublich. Das kommt hoch. Und all das kriege ich mit, ne? Weil ich bin Hebamme. Das heißt, ich gehe nicht da rein, datsche einmal auf den Bauch, tasse die Gebärmutter ab, wiege das Baby, putze den Nabel und hau wieder ab und guck vielleicht noch einmal kurz auf die Brüste und nach dem Stillen, ne? Sondern das ist eine Rundumbegleitung, das ist ganzheitlich und psychosozial.
Super.
Und da ich die Frauen in aller Regel in der Schwangerschaft schon intensiv mitbetreue, im Optimalfall die Paare, wenn es Paare sind, gibt ja auch mal Solomütter, kriege ich diese Konflikte mit und mir wird sehr viel erzählt und anvertraut. Und
das glaube ich.
Also ne, mir ist bewusst, dass das nicht die pure Glückseligkeit ist.
Ja, ja.
Das ist der gut, eine
dass
Faktor.
Dass du es nochmal sagst.
Genau. Und
also finde ich, weil ne, Kinderwunschmenschen ja. das oft idealisieren.
Genau.
Ne?
Genau. Und Kinderwunschmenschen. Ich habe sehr viele Paare nach Kinderwunschbehandlungen in meiner Betreuung, seien das lesbische Paare oder Paare einfach früh unfruchtbar oder alt unfruchtbar. Ne? So, das gibt es ja vieles. POF und keine Ahnung. Eizellspende und so weiter, Samenspende natürlich auch. Die landen oft bei mir. Ich finde das cool. Und gerade diese Paare denken bis zur Geburt und dann ist Glückseligkeit. Das und die fallen richtig, richtig, richtig runter von ihrem
ja.
inneren, von ihrer inneren Erwartungshaltung. Die fallen wirklich runter und denen geht es oft psychisch schlecht danach. Ne, das ist auch so ein bisschen, kann ich auch total verstehen.
Ja, total. Ne, finde ich total denkst, toll, dass du das adressierst auch. Ja, super.
Ja, weil ja. du denkst irgendwie so, okay, komm, jetzt erstmal Erntezeit, ne? Also Eizellen ernten, möglichst viele, möglichst reif und so weiter. Dann nächste Sache ist die Sache mit der Befruchtung. Dann kommt es noch drauf an, wie viel entwickeln sich weiter, kommt es zu einem Transfer und wenn ja, wie viele und wie ist die Qualität? Und dann ist es schwanger sein und schwanger bleiben. Und dann haben sie irgendwann diese magischen 12 Wochen, die ja sowieso Quatsch sind. Das kommt ja aus einer ganz alten Zeit, ne? Also, erzähl. Dass man 12 Wochen warten muss. Naja, eigentlich,
ja. Woher
wenn
kommt
man weiß, in der, es kommt aus der Zeit, wo man noch nur von außen Herztöne hören konnte. Und das war halt frühestens ab der 12. Woche der Fall. Eigentlich weiß man, wenn um die 7., 8. Woche eine stabile Schwangerschaft mit Herzaktion vorliegt und der Embryo normal groß ist, ist die Chance auf ein Weitersetzen der Schwangerschaft ist sehr hoch. Weiß man okay. statistisch.
Ja,
deswegen auch die Aussage, nicht warten bis zur 12. Woche mit der Hebammensuche, dann ist es nämlich zu spät in den meisten Gegenden.
Mhm.
Und wir betreuen das auch Fehlgeburten. Ne? Also ich und also meine Kollegin und ich, wir betreuen auch Frauen nach Verlusten in allen Phasen der Schwangerschaft. Genau. Der Bogen, den ich nur schlagen wollte, war einfach zum einen. Wie ich das aushalte, war ja deine Ursprungsfrage gewesen. Zum einen, ich weiß, dass das nicht die Glückseligkeit pur ist und ich bin nicht nur Kinderwunsch. Ne? Ich habe ein gutes Leben.
Ja.
Ich habe ein gutes Leben. Ich habe einen Partner, mit dem ich zu 99,9% der Zeit super glücklich bin. Ich glaube, das ist ein
cool.
guter Schnitt.
Das ist ein ziemlich guter Schnitt. Großartig. Ne?
Ich habe mega tolle FreundInnen, finde ich, und inzwischen auch mega tolle KollegInnen. Ich bin super vernetzt und ich habe auch ein Hobby, was mich sehr erfüllt. Ne? Ich bin
ja.
super wichtig. Ich möchte nicht, dass ein Ereignis, was potenziell in der Zukunft liegt, mein Glücksbringer sein muss, weil das würde doch alles, was ich jetzt mache, in Frage stellen. Und das finde ich total krank.
Ja, danke.
Als sei mein Leben nichts wert. Weißt ja. du, was ich meine, Katharina?
Natürlich, hundertprozentig also, weiß ich, was du meinst.
Ich glaube, ich habe das in deiner ersten Folge auch durchgehört.
Ach Gott, die allererste. Wow,
die
muss ich mir nochmal anhören.
Die allererste. Oh. Die hat mich sehr beeindruckt. Wow. Genau.
Voll schön.
Aber das ist tatsächlich auch mein Denken und das sage ich auch immer mal. Ne? Also ich finde nicht, ich habe halt auch um meinen Arsch gebankt, ich habe um mein Leben gekämpft. Wenn ich jetzt sage, wenn ich kein Kind kriege, dann ist mein Leben kein Leben. Wow, dann habe ich das umsonst gemacht mit dem ganzen Gekämpfe. Und ja, Reproduktion, ich wollte das immer gerne, aber das ist ein Faktor und mehr ist es nicht. Und ich möchte auch eigentlich nicht einem potenziellen kleinen Menschen diese Bürde auferlegen, mein Glück sein zu müssen. Das finde ich ganz schrecklich, diese Verantwortung. Also,
absolut.
Die würde ich auch selbst nicht tragen wollen, ne?
Nee.
Ne, du musst in dir selbst dein Glück ja, finden, sonst
absolut. Ja, ich finde mal, wenn man sich da reinversetzt, ne, dass man jetzt, ne, wenn ich jetzt an meine Eltern denke und denke, ich muss die glücklich machen, pff, allein schon bei dem Gedanken kriege ich Schweißausbrüche.
Ja, genau.
Horror. Ja, das absoluter ist nicht Horror. Möglich. Ja, sehe ich auch so. Wow. Und sag mal, was ich vorhin gedacht habe, du, also ich finde es total toll, dass du dieses Thema auch ansprichst, ne? Weil ich glaube, da werde ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen zu dem Thema, diese Erwartung, oder man denkt nur bis zur Geburt und dann ist alles perfekt. Dann ist die Beziehung wieder perfekt und was weiß ich nicht, alles und alles gut und das Baby und wunderbar.
Ja, aber das ist, ne?
Oftmals nicht der Fall ist, ja. Das finde ich so wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast. Ja. Aber trotzdem du das ja alles weißt, ne? Also du hast ja nicht die rosarote Brille auf, allein schon durch deinen Beruf nicht, ne? Hast du aber weitergemacht, ne? Du hast ja, ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen, ja? Du hast ja ganz viel erzählt schon, was ihr alles ja gemacht habt. In der Zeit warst du ja die ganze Zeit Hebamme. Ja, richtig. Und du hast das ja alles gesehen. Und da war nie der Punkt, wo du gesagt hast, so, nee, jetzt reicht's oder ich möchte das nicht oder gab's das mal jemals?
Naja, letztendlich ist die Geschichte von Anna Müller nicht meine.
Ja.
Und ich bilde mir natürlich ganz naiv ein, dass ich das besser weiß, ne? Wird nicht so sein, sollte das hier eintreffen. Ne? Also ich werde genauso von meinem Thron fallen und genauso in ein Hormontief fallen wie jede andere Frau auch. Und das steht mir zu. Und ich muss dann auch nicht glücklich sein. Ich darf dann auch beschissen drauf sein und ich darf heulen und das bemitleiden und ich darf dann auch das Kind wieder weggeben wollen, vielleicht manchmal aus dem Impuls. Ne? Aber doch, ich hatte auch immer mal Phasen, wo ich dachte, ja, wenn es nicht so ist, ist auch okay.
Ja.
Habe ich auch jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich denke, ja, vielleicht bin ich nicht dazu gemacht. Ich habe gestern mit einer Frau, die ich betreue, dass die eine gute Freundin von mir ist und selber in einem ähnlichen Kontext arbeitet, geschrieben. Und habe gesagt, weißt du, vielleicht bin ich einfach keine Mutter. Vielleicht bin ich auch nicht mütterlich. Und dann hat sie, das fand ich ehrlich gesagt sehr herzergreifend, habe ich sogar mal geweint und ich weine nie oder selten, hat sie zu mir geschrieben, du, dass du fachlich mich gut betreuen würdest, das habe ich mir gedacht. Aber wie warmherzig du für mich da sein würdest, das habe ich nicht erwartet. Und du hörst jetzt sofort auf, so eine Kackscheiße zu erzählen.
Sehr gut. Gute Frau. Ja. Und das sehe ich nämlich, ja, wirklich. Und das sehe ich nämlich absolut genauso, weil deine Fürsorglichkeit und deine Mütterlichkeit, je nachdem, wie du es definierst, ja, die kannst du ja auch anders ausleben. Ne? Und
ja,
offensichtlich, tue ich auch. Und das tust du mit deinem Beruf als Hebamme, ja. Und ich würde das für mich tatsächlich auch sagen, ja. Meine Fürsorglichkeit. Ne, das geht auch darum, dass ich das meinen Klientinnen, die zuteilkommen lasse.
So, glaube ich sofort, ja, das strahlst du auch bis aus der letzten Pore aus. Ja, das ist echt ganz, ganz toll.
Ja, als ich das für mich erkannt habe, war das irgendwie ehrlicherweise ein ziemlicher Trost für mich auch.
Mhm. Ja, das ist ein guter Satz.
Ja. Okay. Verstehe ich, dass du da auch, dass es da immer mal wieder Momente gibt, wo du sagst, so, ne, kann ich total nachvollziehen. Wo stehst du denn oder wo steht ihr denn jetzt gerade eigentlich? Wann hattest du deine letzte ICSI? Das ist ja auch eine Sache von Geld, ne? Also ich meine.
Ja, was ist Geld? Ich kenne das Wort nicht. Ich habe nach diesen 4 Versuchen in der Klinik mit der Biologin, die Ärztin kannte, da noch eine Reise gemacht, Instagram-related zu diesem Wunderdoktor da, nicht wahr? Der Zauberer.
Okay.
Und dort einen Versuch gemacht, inklusive Polkörperdiagnostik und diesem Endometriotest, der einer der allerschlechtesten Versuche war, die ich jemals performt habe.
Ach krass.
Was Eizellenausbeute und Befruchtungsrate angeht, herauskamen letztendlich 3 zu testende, wie nennt man das denn dann? Es ist ja das Stadium direkt nach der Befruchtung mit den Polkörpern. Das ist ja noch kein Embryo, aber es ist auch keine Eizelle mehr.
Ich überlege gerade, ob es ist das eine Blastozyste?
Nein. Auch das nicht, ist direkt, ne? An Tag 1. Blastozyste ist ja später. Nach 4 Tagen, glaube ich, 4 oder 5, ne?
Ja.
Oh Gott, das hätte ich jetzt wissen müssen.
Also ich hätte es wahrscheinlich auch wissen müssen. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht.
Also man testet ja quasi das genetische Material der Eizelle nach der Befruchtung anhand dieser Polkörper, die dann entstehen. Das sind ja sozusagen die Mülleimerchen der Zelle, weil bei der Zellteilung ja der Chromosomensatz quasi sich verdoppelt und dann einmal so geteilt wird und der Müll wird beiseite geschafft, genau. Und alle, die 3, die sie getestet haben, waren im Arsch, genetisch, und zwar riesig im Arsch. Ne? Ich hatte im Vorfeld schon gesagt, ich möchte, wenn eine Trisomie 21 dabei herauskommt, möchte ich den Embryo transferiert bekommen, was dieser Arzt nicht verstanden hat und auch, glaube ich, das hat ihn, glaube ich, geschockt.
Krass.
Aber sein Problem, nicht meins.
Ja, absolut.
Und,
sagt mehr aus über ihn als über
dich. Genau, richtig. Aber ich hatte halt, ne, sogenanntes meiotisches Chaos in meinen Eizellen. Also ich war da Anfang 40 inzwischen, ich glaube 41 oder so. Also das war 2000, ja, jetzt fragst du mich, ich glaube, es war im Sommer 21. Müsste gewesen sein, genau. Also ich hatte irgendwie Monosomie 6, Trisomie 16 und 23 und noch X und Y. Also keine Ahnung, so, also nur so ein Quatsch. Und das hat erstmal dazu geführt, dass A, ich über 10.000 Euro los war und B, ich erstmal eine Pause brauchte.
Ja, klar.
Wow. Und habe dann Plan, ich glaube, wir sind bei Plan H oder J, keine Ahnung, gedacht, ich könnte nochmal bei der Rebtransplantation nachdenken, habe das, weil ich habe noch Gewebe, Eierstocksgewebe übrig, okay. Habe mich dann aber in Anbetracht der Tatsachen und doch auch Schmerzen und Kosten so dagegen entschieden, weil mir niemand versprechen konnte, dass man dieses Mal das transplantierte Gewebe sieht.
Ah, okay.
Und habe dann hier eine Ärztin gefunden über eine TCM-Therapeutin, wo ich begleitend zur TCM-Therapie war, also Kräuter und Akupunktur. Die hat mir hier eine in der Uniklinik hier in der Stadt eine total tolle Ärztin empfohlen, die also quasi Social Freezing mit mir gemacht hat. Das habe ich noch drei oder viermal versucht und nochmal Eizellen kryokonserviert. Das geht ja inzwischen ganz gut.
Ja, klar.
Genau. Und ich dachte, ich sammle einfach ganz viele Eizellen.
Ja.
Kaufe dann nochmal eine Samenspende, also oder nehme die letzte Samenspende, die wir haben, und gucke dann nochmal aufs Ganze. Genau, was dann passiert. Das Problem ist nur, dass diese Klinik, da es auch eine Uniklinik ist, noch keine Spendersamenbehandlung anbieten darf. Das kommt jetzt wahrscheinlich bald irgendwann.
Ich wollte sagen, das ist ja echt.
Die müssen das umstellen. Ja. Aufgrund gesetzlicher Regelung müssen die das, wegen Gleichstellungsgesetzgebung.
Ja.
Ah. Das ist ganz cool. Ja. Auch eine ganz tolle Ärztin wieder. Auch da bin ich wieder an einen unglaublich tollen Menschen geraten. Der eine Arzt, wo ich eben war, den erwähne ich explizit nicht, weil ich das in diesem Kontext anders empfinde.
Ja.
Für mich.
Mhm. Ja.
Ich habe mich gefühlt wie ein Vieh auf der Schlachtbank, das schlecht performt.
Oh, schrecklich.
Oh. Also einfach als Dysfunktion, ich habe mich als dysfunktionales Objekt.
Furchtbar.
Gefühlt.
Ja.
Das ist nicht von ihm so impliziert, das behaupte ich gar nicht.
Und ja.
Der hat bestimmt auch ganz tolle Seiten. Für mich war es nicht das Richtige.
Ja, ja, verstehe ich. So.
Und es war die teuerste ICSI ever. Und noch nicht mal ein Transfer, ne? Auch geil.
Ja,
so ist es manchmal.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe leider mit dieser Kryokonservierung, ich habe das abgebrochen, nachdem es wirklich unglaublich mühsam war, mit sehr, sehr hohen Dosen an Hormonen sehr, sehr wenig Eizellen zu generieren. Ich habe dann sogar beim letzten Mal so ein Double-Stim versucht, also in einem Zyklus zweimal hintereinander stimulieren, nach der ersten Entnahme weiter stimulieren. Da wäre eine Eizelle gewesen, nur leider hat die Frau, die im OP vor mir dran war, so gut performt, dass die ein bisschen länger drin war als geplant und dann war meine Eizelle gesprungen.
Nein, das gibt's doch gar nicht.
Ich hatte mich entschieden, das ohne Narkose zu machen, weil es eben nur eine Eizelle gewesen wäre. Und endlich hat man mir jetzt auch mal zugetraut, dass ich das aushalten kann. Also Fun Fact, ich kann das gut aushalten. Und ich habe gemerkt, die Ärztin war selber, der ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Die ist weiß geworden, was eigentlich aufgrund ihres Tars nicht möglich ist. Aber sie ist weiß geworden wie die Wand. Und hat wirklich noch versucht, in mir irgendwie rumzupuppeln und die irgendwie noch aus dem Douglas-Raum rauszupunktieren. Und der war das gar, also es war schlimm für sie auch, das habe ich auch gemerkt. Der tat es echt leid. Genau, und dann habe ich entschieden, habe nochmal mit ihr ein Gespräch geführt und habe entschieden, das zu lassen. Und tatsächlich, nachdem mein Instagram-Kinderwunsch-Buddy inzwischen auch Mama ist, eines Babys nach Doppelspende, sprich Eizell- und Samenspende, den Gedanken so langsam zugelassen, eine Eizellspende in Erwägung zu ziehen.
Ja.
Ich habe dort auch eine Beratung in Anspruch genommen bei einer dieser ganz renommierten Frauen, die man kennt auch. Ne? Die ist halt nicht so weit von hier. Da bin ich hingefahren. Ich muss sagen, ich war wahrscheinlich einfach schon zu gut vorinformiert und ich lasse nicht so schnell Leute an mich ran. Ich glaube nicht, dass die, ich glaube, die fand mich auch einfach nicht so sympathisch, ehrlich gesagt.
Oh, schade.
Ich sie auch nicht. Ich fand sie fachlich toll und kompetent, aber das hast nicht so gegruft. Trotzdem, ich habe das gemacht, ne? Das ist ja auch Pflicht, psychosoziale Beratung und so weiter, habe ich mehrere gemacht. Ja, gut, ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen, habe mich informiert, auch über die Bedingungen für die Spenderinnen, weil mir das wichtig war, dass eben keine Frau aus finanzieller Not irgendwie, ne, da hineingebracht wird. Und ich wollte gerne für das potenzielle Kind eben auch die Chance haben auf eine Kontaktaufnahme. Ich finde das total in Ordnung, wenn jemand das für sich anders entscheidet. Und ich kenne die Gründe dafür und finde das absolut legitim. Ich für mich, beziehungsweise für mein potenzielles Kind, wollte das so nicht. Was nicht heißt, dass ich das verurteile, wenn jemand das anders entscheidet. Ich kenne jeden Grund und kann jeden Grund nachvollziehen. Ich habe einfach nur eine Entscheidung für uns getroffen.
Ja, ja,
letztendlich. Verstehe ich total. Mein Mann ist meistens nicht so involviert in die ganzen Sachen, weil der macht das alles mir zuliebe. Der braucht kein Kind für sein Lebensglück.
Ah, ne? Okay. Ja.
Der hat
ja
zwei Kinder und der macht das für mich. Das weiß ich auch zu schätzen. Der ist halt auch noch mal ein paar Jahre älter als ich. Der hat auch schon ein paar Mal gesagt, dass er da Bedenken hat. Und dass er Bedenken hat, dass ich ihn verlasse, wenn er nicht mitmacht.
Okay.
Ich habe das mal so rausgehört. Ich meine nicht, dass ich das so gesagt habe. Das kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Aber ich habe ihn schon klar gemacht. Natürlich ist er number one. Nur, dass ich nicht sicher bin, ob ich das ausblenden könne, wenn nicht der Impuls aufzuhören von mir kommt. Das kann ich ihm nicht garantieren, dass ich ihm das nicht emotional anlaste. Ich kann das nicht einschätzen, wie gut ich das ausblenden kann. Ich glaube, ich muss den Impuls selbst haben.
Ja, ja, verstehe ich.
Und ich weiß einfach, dass er ein total toller Vater ist.
Ja, ja.
Und ich hätte gerne diesen Vater für mein Kind.
Ja, das verstehe ich.
Das sehe ich, genau. Und ist einfach auch ein toller Typ. Also, ne, so, ich habe den ja aus Gründen ausgesucht.
Na klar.
Genau, und ich würde einem Kind diesen Vater gönnen. So.
Ja, ja.
Genau. Okay, aber das ist natürlich auch ein Faktor, der mir unheimlich viel Druck nimmt und auch das ist mir bewusst. Ne? Der steht nicht da und denkt, boah, hoffentlich kriegt sie jetzt mal 15 Eizellen, hoffentlich haben wir jetzt mal ein bisschen Auswahl. Ne? So, gar nicht. Der war durchaus traurig, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Das hat mir dann gezeigt, dass ihm das nicht egal ist, ob er jetzt für mich traurig war oder für uns, ist am Ende egal. Ne? Aber ich habe das gespürt, dass ihm das nicht egal ist und das ist ja letztendlich das, um was es geht.
Absolut, 100%.
Ja, und ich bin über dieses Commitment seinerseits, was ein riesiges Commitment ist, mir gegenüber, absolut, bin ich auch sehr froh. Ja.
Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Das ist schon außergewöhnlich, richtig schön.
Total.
Also das heißt, jetzt hast dich jetzt gerade angefreundet mit dem Gedanken, es könnte eine Doppelspende werden. Genau. Du hast wahrscheinlich schon recherchiert, Länder recherchiert, nehme ich mal ganz stark an.
Na klar. Ich habe auch eine Empfehlung bekommen von der Beraterin. Bezüglich eines Landes, genau. Und
wahrscheinlich
habe dann
Skandinavien hätte ich jetzt getippt, ne, oder?
Richtig, genau. Ich habe mich für Dänemark entschieden. Ich hätte auch die Niederlande super gefunden, aber da müsstest du irgendwie eine eigene Spenderin mitbringen und das ist alles nicht so durchsichtig. Da gibt es auch manchmal die Möglichkeit, aber das war nicht so einfach rauszufinden und das hat mich dann gestresst. Deswegen habe ich mich bei einer Klinik informiert, für die mir eine Werbung aufgepoppt ist und habe dort also dieses Jahr im Januar ein Informationsgespräch geführt, online, per Zoom.
Ja.
Das war nämlich da gerade kostenlos. Da war so eine Aktion.
Ja, ja.
Mache
ja
jetzt einen Termin und dann kostet es nichts.
Ja.
Und dann habe ich das als Impuls genommen, obwohl ich Geiz nicht toll finde und ekelhaft finde, aber in dem Moment hat mich das trotzdem geteasert. Und da ich habe nicht nur die eine Freundin mit einer Eizellspende, sondern auch noch eine andere Bekannte, die ein Eizellspendekind ausgetragen hat. Und ich habe mehrere Frauen nach Eizellspende betreut in der Zwischenzeit und habe eben schon auch einfach gesehen, also es sind halt Frauen, die Kinder kriegen, mehr ist das nicht. Bums Vollera. Also so einfach runterzubrechen ist das für mich inzwischen. Ich habe ich sehe das und ich habe auch von meiner Freundin, die sehr, sehr ehrlich ist, die Instagram-Freundin, als sie gerade ihr Kind geboren hatte, eine Nachricht bekommen, da liegt sie wirklich mit den nackigen Brüsten, mit dem Baby auf dem Bauch und schickt mir eine Sprachnachricht und ihr sprühen genauso die Herzen aus den Augen wie allen anderen Frauen auch und sagt, ich habe immer gezweifelt, ob es die richtige Entscheidung war und es ist einfach nur unser Kind. Und ich glaube, das war der Satz, der den Impuls bei mir gegeben hat, das zuzulassen.
Ja, glaube ich.
Ne?
Ja, verstehe.
Weil sie hat das ehrlich gemeint und das weiß ich. Sie hätte jedes andere ehrlich auch gesagt.
Ja, toll.
Genau.
Und wie, also bist du da jetzt einen Schritt weiter sozusagen nach dieser Info, nach diesem Infogespräch?
Genau. Ich habe da ein super gutes Gefühl gehabt bei dieser Klinik und habe dann auch gar nicht weiter recherchiert. Die hat mir viele Fragen beantwortet und dann habe ich 5 Monate dafür gebraucht, mich zu trauen, meinen Mann zu fragen, ob er den Weg mitgeht.
Oh, wow, stimmt. Das ist ja noch
Weil
mal,
ich dachte,
würde. Klar.
Letzte Chance irgendwie so. Ne? Also wir sind jetzt, glaube ich, bei Plan Y angekommen, vielleicht auch Z. Und wenn er dann Nein sagt, dann muss ich das abhaken. Und ich wollte dann in dem Moment lieber noch die Hoffnung haben, dass er ja sein könnte, als ein Nein zu hören. Bescheuert, ne? Weil ich würde nicht, man wird ja nicht jünger, aber war trotzdem so.
Ja, klar.
Ist und okay, ist eines ehrlich. Tages, und dann hat er eben auch immer mal gesagt, ach, wir könnten noch mal Urlaub in Dänemark machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch vielleicht auch mal Aarhus angucken, soll sehr schön sein. Und dann haben wir das auch eingeplant. Ja. Und dann habe ich irgendwann mich getraut, ihn zu fragen. Und dann hat er tatsächlich auch gesagt, naja, ich kann ja eigentlich nicht Nein dazu sagen. So, sein Commitment halt, ne?
Wow, ja.
Und dann habe ich kurz vor dem geplanten Urlaub es geschafft, für die Zeit des Aufenthaltes, was, glaube ich, 3 Tage waren in dieser Stadt, auch geschafft, einen Termin zu bekommen in der Klinik.
Oh, wow.
Wo wir uns vor Ort dann vorstellen konnten. Und 10 Minuten, bevor wir reingingen, fängt er an, mir zu sagen, dass er das eigentlich überhaupt nicht will.
Oh, krass. Oh, wow.
Ja. Oh. Und ich habe dann in dem Moment versucht, Gesprächstaktik anzuwenden, die ich gelernt habe, im Rahmen von so Praxisanleiterschulungen und habe gedacht, wenn ich jetzt total emotional reagiere, dann war es das. Und habe dann gesagt, ich verstehe das.
Ja.
So, ich verstehe das und ich habe auch Angst. Und dann kam irgendwie raus, dass er meint, wenn er Nein sagt, dann verlasse ich ihn.
Ah, okay, das war so in diesem Moment, ja. Okay.
Das war sein Ding, glaube ich, sein Hintergrund. Und habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht machen. Wir sind 10 Jahre zusammen. Du bist natürlich meine Nummer 1. Und ich kann das schwer loslassen, aber ohne dich mache ich das nicht. Und dann habe ich gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir reinzugehen. Und hat er dann auch gemacht. Gott sei Dank stand im Wartezimmer Schokolade. Die hat er dann erstmal gekillt. Und das war dann gut. Wir hatten dann ein Gespräch mit der Koordinatorin vor Ort, die nochmal ganz viel erklärt hat und auch ihn ganz viel hat gefragt und fragen lassen. Er hatte dann auch irgendwie ein paar Fragen. Ich war total verwundert. Und dann gab es noch einen Termin mit der dort arbeitenden Hebamme, die einen Ultraschall gemacht hat. Der wurde dann auf Video aufgenommen und dann nochmal Second Look von der dort arbeitenden Ärztin begutachtet, um zu gucken, ob ich irgendwie so eine Adenomyose habe. Genau. Einiges mit einem Blutgedöns und so. Und dann wurde das alles genau erklärt. Und wir gehen aus dem Termin raus und es war ein anderer Mensch neben mir, der sagte zu mir, jetzt geht's mir viel besser damit.
Ah, es war dieses Nichtwissen vielleicht, ne, das ihn da auch so getriggert
vielleicht.
Hat. Auch, ne?
Und er hat sich so wohl da gefühlt und er meinte, ich habe mich so abgeholt gefühlt und ich habe jetzt ein gutes Gefühl dazu. Und wir müssen auch sagen, die Stadt war einfach geil. Wir haben diese Stadt geliebt von Anfang an. Wir haben uns da unheimlich wohl gefühlt und das ist sicherlich auch ein Faktor.
Ja,
genau,
klar.
Und momentan befinden wir uns dann quasi also in der Warteschleife auf die Eizellspende. Wir haben dann auch nochmal eine neue Samenspende kaufen müssen, weil der Spender, wo wir noch eine Spende von hatten, inzwischen gesperrt ist aus medizinischen Gründen. Und haben dann aber auch netterweise in einer kooperierenden Samenbank auch nochmal ein echt tolles Profil gefunden, wo man auch wirklich, das ist auch ein offenes Profil mit Kontaktoptionen. Also wir haben quasi offene Spende bei beiden, ist unser Wunsch. Also sowohl Samenspende als auch Eizellspende. In Dänemark ist Pflicht. Mindestens einer der beiden Anteile muss offen sein. Das finde ich sehr gut. Genau. Und haben da nochmal echt ein tolles Profil gefunden und nochmal eine Spende gekauft. Und ich habe meinem Mann auch versprochen, dass das dabei bleibt. Also man kann ja Glück haben und hat mehrere Blastos.
Ja, klar.
Also ne, das wäre Optimum natürlich, aber also hat die Option auf mehrere Transfers, weil es ja auch Transfere, I don't know. Also mehrere Male von Embryonen.
Transfere, ja, ja, ja.
Genau, wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Aber dass ich keine zweite Spende dann machen wollen würde. Okay. Also das ist wirklich jetzt
okay.
Der letzte wirklich? Schritt.
Ist das Plan Z?
Mein Commitment an ihn. Ne?
Ja.
Das
ja.
ist dann jetzt und auch erstmal gut.
Ja, und ist es Plan Z? Wenn es nicht ja. funktioniert, bleibst du dann kinderlos?
Ja. 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 Adoption kommt nicht in Frage, ne? Wir haben ja Krebs gehabt.
Oh, ja.
Darfst du dann nicht, egal wie lang es her ist. Bei der Steuer bist du nach 5 Jahren ja gesund. Dann nehmen sie dir deine Vorteile weg, die du steuerlich hast.
Nein.
Egal, ob dir die Brust nachwächst.
Verrückt.
Ja, klar. Und die Lymphknoten, da gilt es als gesund. Heilungsbewährung heißt es. Die gesundheitlichen Gründe bei Adoption ja. zum Beispiel, die sind weiterhin drin. Das darfst du auch nicht verschweigen.
Ja. Ja.
Genau. Und Pflegekind hatte ich durchaus als Option auch gesehen, mein Mann ganz klar nicht, und das ist in Ordnung dann so.
Okay.
Ja.
Wow, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Meine Güte, was
gerne.
Für eine Geschichte, was für ein Weg, und trotzdem sitzt mir hier am Bildschirm eine Frau gegenüber, die immer noch strahlt und eine ganz tolle Ausstrahlung hat.
Oh,
meine letzte Frage, sehr gerne. Meine letzte Frage an dich, was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne so als Botschaft mitgeben? Hast du eine?
Oh Gott, ich habe 1000 Botschaften. Also die allerwichtigste Botschaft ist, finde ich, also das ist jetzt eine berufspolitische Botschaft, sobald du schwanger bist, hast du das Recht auf Hebammenbetreuung, die wird dir bezahlt. Und egal, wie dein Weg weitergeht und wie diese Schwangerschaft läuft, du kannst dich begleiten lassen, auch wenn es schief geht. Und es steht dir zu, ne? Und es kostet nichts. Das finde ich eine super wichtige, ich möchte, dass die Frauen nach Kinderwunschbehandlung rauskommen aus diesem ärztlich kontrollierten, abhängig von Geräten, Blutwerten und ähnlichem Testdönsen. Das ist mir wirklich wichtig, dass ich möchte die Frauen zurück ins Gefühl bringen und zurück in den Körper mit der Seele, dass es wieder zusammenkommt, weil das verliert man, glaube ich, sehr schnell in dieser Behandlung. Ne? Man traut ja überhaupt nicht mehr. Die Tatsache, dass man unfruchtbar ist, ist ja eine riesengroße Klatsche gegenüber dem eigenen Körper. Und dann, wenn es dann noch länger dauert, ne, dann haben ganz, ganz viele Frauen gar nicht mehr das Zutrauen. Und ich meine, es gibt ja auch eine Klinik in Deutschland, die die Frauen nötigt, 12 Wochen lang jede Woche da Blut hinzuschicken und den wie es was kontrollieren. Ich glaube Progesteron, HCG und vielleicht auch Östrogen.
Krass. Ja.
Ich finde das total krank. Es gibt auch Frauen, die pinkeln tagelang auf 20 Teststreifen am Tag, um anhand des Striches zu interpretieren, wie schwanger sie jetzt sind. Es gibt nichts zwischen schwanger und nicht schwanger. Ob das ein lebender Embryo oder ein sogenanntes Windei ist scheißegal, schwanger ist schwanger. Und ob das ausgetragen wird, das Kind oder nicht, das macht überhaupt keinen Unterschied. Schwanger ist schwanger. Punkt. Und in dem Moment steht dir auch die volle Betreuungsmöglichkeit zu. Und wenn du dein Kind in der 5. Woche verlierst, dann hast du trotzdem dein Kind verloren. Egal, ob man auf dem Ultraschall was gesehen hat oder nicht. Weil dieses Kind ist in deinem Herzen. Weil wie viele Zellen das sind, ist scheißegal. Ne? Und das ist was ich super wichtig finde. Lasst euch da wirklich, gönnt euch das. Gönnt euch den Luxus von jemandem, der dich als schwangere Frau nicht als dysfunktionierende Maschine betrachtet. Ich möchte nicht jedem Arzt und jeder Ärztin unterstellen, dass sie das tun.
Ja.
Aber ich glaube, das ist in vielen Köpfen so drin, dieses Schwanger auf Probe sein. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, Noella nicht. Überleben ohne.